Schönen guten Tag, Herr Seipel.
Grüße Sie, Herr Böller.
Ja, wie deuten Sie denn die aktuellen Signale? Ist die Krise vorbei?
Nö, das ist eine sehr nette Variante. Natürlich haben wir momentan relativ gute Zahlen. Der Wirtschaft geht es gut, aber das heißt nicht, dass es ihr nächstes Jahr auch noch gut gehen wird, denn die Krise ist bisher noch nicht am Ende und sie wird uns auch noch durchaus hart treffen. Denn es ist ein Zeichen gerade dieser Krise, so komisch das klingen mag, dass es uns gut geht. Denn es geht uns gut, weil es Amerika schlecht geht und weil es China gibt. Und China hat mit einem gigantischen Investitionsprogramm von ungefähr 1 Billion letztendlich ein Konjunkturprogramm vor 2 Jahren gestartet. Und diese Auswirkungen dieses Konjunkturprogramms erreichen uns gerade. Das heißt, im Maschinenbau geht es gut, die Automobilindustrie profitiert davon. Das sind sozusagen die Ergebnisse, aber die Krise ist noch lange nicht vorbei.
Das heißt, ohne die Wachstumslokomotive China und ohne dieses immense Investitionsprogramm würden wir ja heute noch viel, viel tiefer in der Krise stecken.
Da ginge uns bei Weitem nicht so gut. Und Sie haben vorhin gerade die Wirtschaftsweisen zitiert. Die haben das ja auch ein bisschen formuliert. Die haben gesagt gehabt, okay, dieses Jahr geht's blendend. Das ist diese Auswirkung dieses Investitionsprogrammes. Aber Sie haben gesagt, nächstes Jahr geht's uns schon mal nicht mehr ganz so gut. Und dafür gibt es eigentlich ganz gute Signale dafür, dass es auch so sein wird. Wenn Sie beispielsweise Amerika. Damals, vor 2, 3 Jahren, gab es diesen Crash. Deswegen, weil Hunderttausende von Amerikanern sich Häuser gekauft hatten, die sie sich nicht leisten konnten. Und die Banken haben denen das Geld sozusagen hinten und vorne reingestopft. Das führte dazu, dass am Ende dieser Markt zusammenkrachte und die Banken zum Teil zahlungsunfähig waren. Nun, diese Krise ist noch immer nicht vorbei. Zwar ist es so, dass die Leute jetzt zwischenzeitlich zwangsversteigert werden sollten, um diese Kreditverträge sozusagen einzulösen wieder, aber das funktioniert gerade nicht. Und das ist ein Riesenproblem, was sie dort haben im Moment, denn wenn diese Zwangsversteigerungen nicht funktionieren, dann ist natürlich auch die weiteren Banken noch lange nicht aus dem Schneider. Dieser ganze Kreditmorast, den es da gegeben hat, die Investmentfirmen haben diese Hypotheken damals gekauft, haben sie verpackt frisch und haben sie sozusagen wieder weiterverkauft, diese Schulden. Und dieses Problem ist noch lange nicht gelöst. Das Geld, was damals sozusagen verloren ging, ist nicht wieder eingetrieben. Und das betrifft nun die Banken im Moment. Und deswegen steht Amerika noch lange vor diesem Problem, wie es überhaupt herauskommen soll. Das Zweite ist, die Industrieproduktion bzw. der Wirtschaftsmarkt Amerika funktioniert derzeit noch nicht. Sie haben ungefähr 1,7 bis 2% Wachstum, das ist bei Weitem nicht genug. Und der dritte Punkt ist, Amerika macht das, was es immer macht in solchen Fällen, es schmeißt einfach die Druckpresse an und überschwemmt den Markt mit billigem Geld, mit Dollar. Und im Moment ist es so, dass der Dollar abgewertet wird, das heißt, es wird eine Inflationsmentalität geschaffen und das wird den deutschen Markt und den europäischen Markt hart treffen, das trifft ihn jetzt schon. Wir haben im Moment steht der Dollar ungefähr bei 1,40, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und je weiter er steigt, desto härter wird es die deutsche Industrie treffen.
Sie haben sich ja auch, Sie haben es gerade schon angesprochen, mit dem Banksystem ja intensiv beschäftigt. So haben Sie beispielsweise anhand der Rettung auch der Hypo Real Estate aufgezeigt, wie sich die Politik auch von der Finanzindustrie selbst instrumentalisieren lässt. Wie macht sie denn das, die Finanzindustrie?
Ach, wissen Sie, wenn Sie verhandeln in diesem Segment, müssen Sie eigentlich immer auf Augenhöhe sein. Die Politik war das nie. Die Industrie hat Fakten, die Finanzindustrie hat Fakten geschaffen und dann hieß es am Schluss einfach too big to fail, also zu groß, um untergehen zu können. Und weil in diesem Schlamassel dann es auch natürlich um Lebensversicherungen geht für Hunderttausende von Menschen, ist die Politik am Schluss immer gezwungen, Steuergelder in die Hand zu nehmen, um das zu reparieren, was die Finanzindustrie verursacht hat. Das heißt, der Politik fehlt im Grunde genommen das Fachwissen. Gleichzeitig hat sie über die letzten Jahre systematisch ihre Aufsicht vernachlässigt. Die Bankenaufsicht wurde geschwächt. Man fand das eigentlich ganz toll, dass in Deutschland so eine Art White Wall Street entsteht und hat überhaupt nicht gesehen, was das alles mit sich bringt. Aber es war schick, mitspielen zu können. Und langfristig hat das die Politik überhaupt nicht interessiert, was dabei passiert. Ich meine, die Verbriefungen waren ja ein Punkt. Dort wurden selbst von den Banken Hypothekendarlehen einfach neu verpackt, weiterverkauft Und im Grunde genommen wurden diese Schulden in die weite Welt gesandt. Kein Mensch kümmerte sich mehr. Das fanden wir alles ganz toll. Ein neues Instrument der Finanzindustrie, was uns attraktiv macht. Über die Folgen hat kein Mensch nachgedacht. Erst als es zu spät war. Wenn Sie sich noch erinnern, Peer Steinbrück hat nach dem Zusammenbruch der Lehman-Pleite 2 Tage später im Bundestag noch behauptet, das ist überhaupt nicht unser Problem. Das ist das Problem der Amerikaner. Mit anderen Worten, hat er relativ einfach keine Ahnung, was passiert ist. Er ist erst ein paar Tage später zurückgerudert, nachdem er informiert worden, was das eigentlich bedeutet. Sprich nochmal, es gab kein Fachwissen über die Geschichte. Man fand es toll, mit der Finanzindustrie auf Du und Du zu stehen und hat erst relativ spät gesehen, dass man einfach erpressbar ist mit dieser Form von Politik.
Aber wir haben doch hier und da gehört, Mensch, wir müssen jetzt was lernen aus der Finanzkrise, wir müssen Dinge anders machen und so. Hat sich denn nichts verbessert?
Es hat sich schon ein bisschen was verbessert, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass natürlich jede Verbesserung eigentlich auf Kosten der Finanzindustrie gehen müsste, weil die in Haftung genommen wird. Und das lässt sich die Finanzindustrie natürlich nicht gefallen. Die ist natürlich innerhalb der letzten 1,5 Jahre rumgereist und hat Gott und die Welt beschwören. Also, wenn es strengere Regeln gibt, dann schnürt das den Banken die Luft ab letztendlich. Dann sind Arbeitsplätze in Gefahr. Das ist alles immer wieder die gleiche Argumentation. Wer will schon Arbeitsplätze gefährden? Und die Banken haben das mit Nachdruck vertrieben. Nun gibt es ein paar Verbesserungen. Einer davon beispielsweise ist, dass die Banken mehr Eigenkapital aufbringen müssen. Der zweite Punkt ist, dass ich in solchen komplizierten Prozessen wie Verbriefungen nun selbst beteiligen müssen mit eigenem Geld, was noch drinsteckt. Nur es ist zu wenig, es dauert zu lange und die Lobby der Banken ist wirklich verdammt gut. Da muss man ihnen ein Kompliment machen.
Sie haben ja auch für Ihre Dokumentation mit unterschiedlichen Menschen gesprochen, mit Politikern, mit Mitgliedern im Untersuchungsausschuss, mit Managern natürlich auch von Banken. Prominentestes Beispiel ist sicher auch Josef Ackermann. Gier und Größenwahn, so heißt eine Dokumentation von Ihnen. Inwiefern hängt denn dieser Titel auch von den Persönlichkeiten ab, mit denen Sie gesprochen haben?
Naja, die Gier, man kann nicht sagen, dass die Gier ausschließlich immer nur auf die Banken beschränkt war. Natürlich hat auch der Rentner mitgezockt, der im Grunde genommen bei der HAE Papiere gekauft hat in der Hoffnung, mein Gott, die gehen ja von 20 bis auf 50 Euro hoch. Wunderbar, das will ich haben, das will ich mitmachen. Und hat einfach nicht mal geguckt, was da passiert. Also Gier war schon prinzipiell eine Art Leitmotiv gewesen. Sie entsinnen sich so Anfang 2000, da war es ganz toll, wenn Städte ihre Wasserwerke verkauft haben oder wenn sie beispielsweise die Straßenbahn verliest haben nach Amerika, dass dabei 1000-seitige Verträge angefallen sind, die sie überhaupt nicht verstanden haben. Das tute nichts zur Sache, sondern es war schick. Am liebsten hätte man sozusagen noch den Kindergarten auf Mehrwert getrimmt und in ein paar Städten ist das ja auch passiert. Also es gab so eine generelle Stimmung. Banken natürlich fanden das besonders schick. Banken wollen Geld verdienen, das ist ihr einziger Job und ihr einziges Interesse. Und die haben das auch gepusht damals. Das Ganze ungefähr um 2002, 2003, Rot-Grün. Und da hatte Ackermann und die Deutsche Bank eine wunderbare, brillante Idee. Die haben gesagt, wir wollen unsere ganzen Industriebeteiligungen loswerden. Die hatten also Aktien gehabt an führenden deutschen Unternehmen. Nur, wenn sie die verkauft hätten, wäre dann der Fiskus gekommen, hätte die Hand aufgehalten und gesagt, die Hälfte gehört uns. Rot-Grün fand die Idee auch ganz toll, denn, wie nochmal gesagt, New York hier, Wall Street in Deutschland ist eine klasse Idee und hat ein Gesetz beschlossen. In dem damaligen Gesetz haben sie einfach diese Verkäufe steuerfrei gestellt. Das heißt, die Deutsche Bank und andere Banken konnten ihre Aktien mit gigantischen Gewinnen verkaufen und das Ganze war steuerfrei. Was haben die gemacht? Die haben das sofort in elektronische Plattformen, ins Investmentbanking gesteckt und einfach diese Form von Finanzindustrie fortgeführt, die uns später eigentlich so viel zu schaffen gemacht hat. Es war also schick. Jeder wollte vorne sein und vorne war da, wo irgendwie die internationalen Banken waren.
Sagt Hubert Seipel, er arbeitet als investigativer Journalist und hat sich intensiv mit der Finanzkrise auseinandergesetzt. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.